Aktenzeichen Ostfriesland.
Der Crime-Podcast der Ostfriesen-Zeitung.
Herzlich willkommen zu Aktenzeichen Ostfriesland. Mein Name ist Nicola Nording, ich bin Ressortleiterin bei der Ostfriesen-Zeitung hier in Leer. Und in diesem Podcast werden wir uns mit Kriminalfällen aus der Region beschäftigen. Und in der ersten Staffel geht es um die Wiesmoor Connection. Dazu ist bei mir der Experte quasi zur Wiesmoor Connection, nämlich mein Kollege Daniel Noglik, Reporter im Ostfriesland-Team der Ostfriesen-Zeitung. Und derjenige, der eigentlich jetzt seit einem halben Jahr, noch ein bisschen länger, sich über das Thema Wiesmoor Connection und alles, was dazu gehört, beschäftigt. Hallo Daniel.
Ja, hi, moin. Ich wünschte, man könnte darüber promovieren, hätte ich auch nochmal einen akademischen Titel. ja, ich habe mich lange damit beschäftigt. Ich glaube, angefangen hat das Ganze Ende März und jetzt haben wir 5. Dezember. Schon eine Weile, stimmt.
Aber sag mal, wenn du das jetzt in einen kurzen Küchenzuruf, also in einem Satz zusammenfassen könntest, was ist die Wiesmoor Connection eigentlich?
Die Wiesmoor Connection ist eine Struktur, ein Unternehmensgeflecht in der Kleinstadt Wiesmoor in Ostfriesland, in der es um mutmaßlichen Betrug, mutmaßlichen Drogenhandel und auch um Prostitution geht. Das nicht nur mutmaßlich, sondern das ist ziemlich gut dokumentiert.
Das war schon ein sehr langer Satz, aber das zeigt eben auch, wir werden uns mit diesem Thema jetzt über 6 Folgen mindestens beschäftigen und mal erzählen, was du da alles rausgefunden hast, welche Wendungen und Irrungen wir da durchgemacht haben. Und wir werden Stück für Stück uns an dieses Thema rantasten. Angefangen, hast du ja schon gesagt, hat es im März. Und zwar nicht mit Korruption, nicht mit Steuerbetrug, sondern mit Corona-Tests. Was war da los, Daniel?
Ja, Corona-Tests war ja ein Thema, das uns ja alle sehr beschäftigt hat in der Pandemie. Nicht nur, weil man selbst welche machen musste, sondern auch, weil die Corona-Tests ja mit Steuergeld bezahlt worden sind. Jeder konnte diese Bürgertests kostenlos machen. Und da fragt man sich natürlich als Journalist, als Journalistin irgendwie auch so, wird damit vielleicht auch ein bisschen Schindluder betrieben, wird er betrogen und so weiter. Und Kolleginnen vom ARD, glaube ich, oder von einem anderen öffentlichen rechtlichen Sender haben in NRW sich mal vor Testzentren gestellt und haben mit so einem einfach gezählt, wie viele Leute da reingehen und dann mal verglichen mit Daten, was da tatsächlich abgerechnet worden ist bei der entsprechenden kassenärztlichen Vereinigung und haben sich auch Positiv- und Negativraten von Tests angeschaut und sind dann zum Schluss gekommen, dass in manchen Städten in NRW das gar nicht passen kann, weil Corona-Tests ja eine Fehlerquote haben, wodurch man zumindest so ein Grundrauschen von positiven Fällen haben müsste, auch wenn man negativ ist. Und das habe ich zum Anlass genommen, mich hier in Ostfriesland auch mal damit zu beschäftigen. Hat im Dezember letzten Jahres dann mal die Landkreise damit konfrontiert, dass das auch hier nicht so richtig passt mit den Zahlen. Zurückgekommen ist dann aber irgendwie nichts. Also da ist schon was zurückgekommen, aber nur Info, ja, wir sehen hier keinen Verdacht oder so und das scheint alles gut zu sein. Und als dann Ende März, am 30. März die Info kam, die Polizei hat hier Testzentren durchsucht, weil da irgendwie Millionenbetrug gewesen sein soll, war das schon so ein Stück Genugtuung, weil ich dachte, ich habe es euch ja gesagt, aber ja, das war so der Ausgangspunkt der ganzen Recherche, eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft, der Polizei, dass es da einen Verdacht gibt gegen eine, ich meine, da stand dann das Alter der Frau schon drin gegen eine 30-jährige Frau aus Aurich.
Das war ganz lustig, du hast nämlich eigentlich so zwischen Tür und Angel davon erfahren, ne?
Genau, ich saß in der Besprechung mit Chefredakteur Joachim Braun und ich glaube, eine Kollegin war auch noch dabei und so ein paar Menschen aus anderen Abteilungen. Da ging es um was ganz anderes. Da ging es um eine Spendenaktion von unserem Spendenhilfswerk Ein Herz für Ostfriesland. Und da habe ich dann die Push-Mitteilung gesehen. Das ist vielleicht ein bisschen unhöflich, so aufs Handy zu gucken während der Besprechung, aber wenn die OZ pusht, ja, dann
könnte wichtig sein.
Es könnte wichtig sein. Und da hatte dann schon eine Kollegin vom Newsdesk eine kleine Meldung schnell fertig gemacht, die Nachricht, dass es diese Durchsuchung gab anhand der Pressemitteilung.
Und ich meine, du hättest es ja dabei belassen können, hättest sagen können, okay, wir haben das jetzt draußen gehabt, aber irgendwie bist du halt, glaube ich, am selben Abend noch dahinterhergegangen, oder?
Ja, die Besprechung war halt irgendwann vorbei, ich wollte ja nicht so rausplatzen und dann hatte ich die Kollegen gefragt, was denn da so war und dachte, ja, Pressemitteilung, guck mal und so und ich weiß gar nicht genau, wie das dann so wirklich bei mir gelandet ist. Es ist ich interessiere mich halt für so Kram, ne? Also ich habe mich in der Zeit viel für Corona-Tests interessiert, habe im Dezember ja auch diese kleine Recherche dazu gemacht und so Kriminalfälle finde ich auch mal ganz spannend und so bin ich dann, glaube ich, auf die Idee gekommen, dass ich da vielleicht mir das mal so an mich reißen könnte, dieses Thema. Und habe dann tatsächlich noch mit Leuten, die ich bei der Polizei ganz gut kenne, mal gesprochen an dem Tag noch und so. Und aber so richtig weitergekommen bin ich dann nicht, muss ich auch zugeben. Es ist an dem Tag dann tatsächlich bei dieser kurzen Meldung geblieben. Am Abend rief mich dann aber noch jemand zurück, eine Quelle, die ich schon lange, lange kenne und die immer ganz, ganz, ganz gute und zuverlässige Informationen aus dem Gesundheitsbereich geliefert hat. Und die konnte mir dann sagen, wer diese 30-jährige Frau ist, die da Geschäftsführerin und irgendwie kriminelles Mastermind der Testzentrumsbetrügereien sein sollte. Ja.
Aber dieses kriminelle Mastermind, was du da jetzt hier, ist zumindest im ersten Text irgendwann zum Thema Wiesmoor Connection die Katzenfrau geworden. Also synonym ist bei uns mittlerweile die Katzenfrau. Wie passt das zusammen?
Naja, also am Ende, wenn uns jetzt die Neugier packt und wir einen Namen kriegen, machen wir das ja vielleicht nicht anders als normale Menschen. Also auch JournalistInnen sind normale Menschen. Aber wenn ich jetzt einen Namen höre, der mich interessiert, google ich den halt mal. Beziehungsweise gucke auf den einschlägigen Social-Media-Plattformen. Und bei Facebook war ich dann fündig geworden zu dieser Frau. Und da liest man dann irgendwas von Flohmärkten und von ganz vielen Katzen und zu ihren Geburtstagen wurden auch Spendenaktionen für Tierheime und für andere, also vor allem immer für Katzen eingerichtet. Also sie scheint eine große Katzenliebhaberin zu sein. Das hat man auch in Wiesmoor übrigens gehört. So richtig bekannt war diese Person nicht in der Stadt. Was ja auch schon wieder irgendwie, sag mal, ein bisschen verdächtig ist, wenn sie in der Stadt irgendwie Testzentrum oder auch, wie sie später zeigte, andere Firmen betrieben haben soll und die kennt da keiner. Und auch da kannte man nur, ja, wir wissen eigentlich nicht so richtig, wer das ist, aber Katzen mag die wohl. So, also Katzen war immer so ein Bild, was sich bei der Frau da so ergeben hat.
Wie hast du es dann angestellt? Also hast du die Frau auch angeschrieben? Was hast du da drumrum recherchiert? Was hast du so über die auch rausgekriegt?
Es war halt total schwer, die zu erreichen. Also ich hatte dann am Ende, glaube ich, 3 Handynummern und bei keiner ist sie rangegangen, AB und so weiter. Also die Frau war irgendwie nicht erreichbar für uns oder für mich. Naja, dann fragt man sich natürlich auch, so ein Testzentrum, also hättest du jetzt auch eröffnen können, hätte ich auch eröffnen können, wenn man irgendwie ein bisschen medizinisches Fachpersonal mit dazu nimmt. Und das ist ja ein Unternehmen. Das ist ja nicht einfach so ein, was weiß ich, ein Limonadenstand von einem 5-Jährigen, der da an der Straße was verkauft. Da muss ja was hinterstecken. Ja, und Unternehmen findest du ja im Unternehmensregister, im Handelsregister, bei den Amtsgerichten im Grunde. Und wenn man da mal reinschaut und ein bisschen weitergräbt und so, dann findet man halt auch unter ihrem Namen was, beziehungsweise unter dieser Firma und dann hat sich so ein ganzes Konvolut an Firmen entblättert, wo sie dann eine ganz große, also auf dem Papier eine große Rolle gespielt hat.
Also diese eine Frau hatte nicht nur ein Testzentrum, sondern die hatte irgendwie ganz zahlreiche Sachen, also es ging in allen möglichen Bereichen.
Also allein bei den Testzentren ging es, glaube ich, um 11 oder 12 Stück, die nicht nur aus Friesland waren, also es wurden auch Objekte in Hannover durchsucht, in Oldenburg und in anderen Städten. Und über diese Testzentren hinaus gab es halt total viele Firmen. Also ich glaube, ich habe zwischenzeitlich so ein Firmengeflecht von über 20 verschiedenen Unternehmen, Firmen gehabt.
Ja. Und was waren das für Unternehmen?
Auch ganz viel Kram. Also da war ein Restaurant in Oldenburg dabei, das spielt später auch nochmal eine größere Rolle. Dann gab es da Shisha-Bars, Friseursalons, ich glaube ein Autohändler, eine Autowerkstatt, also so ein Krabbenkutter war auch dabei.
Was, echt?
Ja, ein Krabbenkutter. Und es gibt dann also ganz viele Branchen im Grunde. Aber so was ich mir so gemerkt habe, ist eben Shisha-Bar, Friseure, Krabbenkutter, Restaurants, solche Dinge. Gastronomie scheint eine ganz große Rolle gespielt zu haben, weil da wirklich viele Gastrobetriebe mit dabei sind und dabei waren.
Okay, also hat die Frau.
Ach so, ja, und natürlich, ich habe es vorhin ja gesagt, Prostitution und natürlich auch noch eine Firma, die in Bremen ein Bordell betrieben hat.
Also kann man sagen, die Frau hat ordentlich zu tun gehabt. Geschäftsführerin da in so 20 Läden und wenn du da Ahnung von alles haben, das, lass mich raten, das kam dir dann irgendwann spanisch vor.
Naja, es sieht erstmal natürlich breit aufgestellt aus. man hat alle Hände sagen. Voll zu tun, wie du sagst, wenn man sich mit so vielen Geschäften abgeben muss oder dann beschäftigen muss. Und von all dem, was man über diese Frau gelesen hat oder gehört hat, wirkte die jetzt nicht so, als sei sie die große Unternehmerin. Klar, jeder kann ein Unternehmen gründen und so, aber man hat ja dann vielleicht so ein bisschen, es ist einfach so ein Gefühl, das man irgendwann entwickelt, so irgendwie stimmt da hier was ganz und gar nicht, so, ja.
Aber dieses Gefühl, auf der einen Seite, hier stimmt irgendwas nicht, und auf der anderen Seite, ich meine, da hat man diese ganzen Fakten, die man zusammengetragen hat. Wie bist du da weitergekommen? Also ich meine, als Journalisten sind wir ja auch keine Ermittlungsbehörde in dem Sinne, aber trotzdem, wenn irgendwie was faul ist, dann laufen wir ja weiter und schauen uns das an. Wie hast du das weitergemacht?
Ja, es ging eben viel auch darum, mit Leuten vor Ort zu telefonieren, die man so kannte, aber auch mit Leuten, die man nicht so kannte, einfach mal rumtelefoniert, rumgeschaut und im Grunde auch einfach den Namen hinterhergejagt, die dann innerhalb dieses Komplexes aufgetaucht sind. Und ohne vielleicht jetzt schon zu viel vorab verraten zu wollen, aber Fußballer spielen eine große Rolle. Junge Leute, Anfang 20, Mitte 20, die vor den Verwicklungen in die Wiesmoor Connection unternehmerischen und auch noch gar nicht irgendwie einschlägig waren, so. Und das ist natürlich auch so sehr suspekt. Warum sind diese jungen Menschen, die zufällig in Wiesmoor Fußball spielen, warum sind die denn jetzt auf einmal Geschäftsführer, Gesellschafter? Das muss man ja auch sagen. Es ging ja nicht nur um Geschäftsführerposition, da ging es ja auch darum, dass Geschäftsanteile hin und her. Also das muss man sich echt vorstellen, wenn ich jetzt mit meinen Freunden essen gehe und dann zahlt einer und die anderen machen dann bei PayPal hin und her Überweisung. Es war ein wildes Durcheinander an Besitzerwechseln, an Gesellschaftsanteilen, die hin und her geschachert worden sind. Und von der Joy Company, von dieser Prostitutionsstätte, von diesem Gewerbe noch gar nicht zu sprechen. Das war noch viel wilder da alles.
Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja Geschäftsanteile eben ja nicht wie bei einer Restaurantrechnung, da reden wir ja nicht von 50 Euro, genau. Da reden wir ja von Tausenden, die da hin und her geschoben werden.
In der Theorie ja, schon. Allerdings kann man auch in ganz vielen Abtretungsverträgen sehen, dass da diese Geschäftsanteile, die ja teils dann, was weiß ich, 25.000 Euro wert sind, für einen Euro rübergeschoben worden sind. Also so richtig viel Geld ist da nie geflossen. Das kann ich ja machen, wenn ich einen Geschäftsanteil in der GmbH habe, ich habe in die Einlage eingezahlt 25.000 Euro oder so, kann ich dir ja trotzdem meine Anteile für einen Euro überschreiben, das geht ja. Dieser symbolische Euro, das ist immer so ein Ding.
Okay. Du hast recherchiert und geschaut und aufgestellt und am Ende drehte es sich quasi immer um eine GmbH, beziehungsweise es drehte sich auch immer um einen Menschen. Und um wen?
Im Zentrum dieser ganzen Geschichte stand genau eine GmbH, ein Unternehmen, das so als Kern dieser ganzen Firmenkomplexität irgendwie aussah. Und das war die KS Consult GmbH. Eine Firma, die früher noch anders hieß, da hieß es irgendwie was mit Gastronomie Consult. Da sieht man wieder Gastro da drin. Also Gastronomie spielt eine große Rolle.
Warum ist das so? Warum ist da eigentlich immer Gastro drin? Ist das einfach, weil es so einfach oder ist so, warum?
Man muss jetzt da muss man ja sagen, mutmaßlich, ne? Alles, was ich jetzt sage, das sind ja erstmal so Rechercheergebnisse. Es gibt in der Sache noch keine rechtskräftige Verurteilung. Allerdings besteht ja der Verdacht des millionenfachen Subventionsbetrugs. Wir reden da über 26 Millionen Euro.
Für wen? Von wem? Von wem? Für was?
Okay. Also, das ist ja der große Betrug, der im Raum steht. Jetzt diese Testzentren, da geht es um 1 Million, das ist ja noch so am Rande. Dann haben wir ja noch ein Drogenverfahren, über das wir noch sprechen, auch so am Rande. Aber in der Mitte ist dieser Brecher von Strafverfahren mit mehr als 40 Verdächtigen, wo es darum geht, dass 26 Millionen Euro an Subvention, Corona-Subvention, illegal beantragt worden sein sollen. 6 Millionen davon ja sogar überwiesen worden sein sollen. Und wenn man an Corona-Hilfen denkt, was fällt dir da als erstes ein, Nicola? Welche Unternehmensform?
Ja, Gastronomie.
Das ist natürlich klar. Die Gastronomie. Und
die das ja auch in der Corona-Pandemie durchaus nötig hatten. Also gar
naja,
keine
genau,
Frage. Die
hatten
es durchaus nötig. Nur ja. Haben offensichtlich dann ja auch Menschen ausgenutzt, diese
Aber es war eben Not. Genau, es war eben, Gastronomie war der Bereich, wo man für deutsche bürokratische Verhältnisse dann doch relativ leicht ans Geld gekommen ist. Am Anfang, später wurde es auch ein bisschen komplizierter mit den Anträgen und so weiter. Aber man hat dann auch gesehen, dass innerhalb der Pandemie auch die KS Consult und das Ganze drumherum immer mehr Gastronomiefirmen auch geschluckt hat, dass Gastro unter derer Fahne lief und so weiter. Das scheint ein mutmaßliches Geschäftsmodell gewesen zu sein, sich Gastronomiebetriebe einzuverleiben, um dann entsprechende Subventionen zu beantragen. Denn man hätte ja auch denken können, wir gründen einfach eine Gastronomie und versuchen da irgendwie Geld rauszuziehen. Das klappt ja aber nicht, weil man entsprechend ja Abrechnungen vom Vorjahr vorlegen muss und so. Also es haben ja nur schon bestehende Betriebe Fördermittel oder Subventionsmittel vom Bund, von den Ländern bekommen. So, das heißt, man konnte nicht einfach eine AG, eine GmbH gründen, man musste sich eine organisieren, die es schon gab. Und wenn man sich in die Bilanzen mal reinliest und so, sind das halt auch vielerorts Firmen, die schon längst als tot tot gelten oder als tot gelten müssten. Denn wir haben ja auch noch ein Verfahren wegen Insolvenzverschleppung in der ganzen Geschichte auch noch.
Also wir haben jetzt eine KGS Consult.
KS.
KS, Entschuldigung. KS Consult GmbH, die mutmaßlich, und hier sind wir noch im mutmaßlichen Bereich, ein Konglomerat an Restaurants und Gastronomie, Gaststätten etc. pp. Sich angeordnet hat, um damit Subventionen in Millionenbeträgen an Corona-Hilfen quasi sich zu generieren. Oh, das klingt ja in der Theorie ganz gut. Also nee, klingt natürlich nicht in der Theorie ganz gut, weil es ganz klar, wäre dann ganz klar ein Betrug auch am Steuerzahler.
Ja.
Wer hat sich denn das ausgedacht, mutmaßlich? Also man weiß es ja natürlich nicht, aber wer steht auch hier wieder im Zentrum dieser ganzen Geschichte? Gibt es da einen Drahtzieher?
Ja, möglicherweise gibt's den. Im Zentrum dieser ganzen Geschichte ist immer wieder ein Name aufgetaucht. Und dieser Name ist Christian Rademacher-Jelten. Der ist ein Geschäftsmann aus Wismar, wenn man das sagen möchte. Er nennt sich selbst oft Steuerberater, obwohl er kein Steuerberater ist, denn er hat die Steuerberaterprüfung nicht bestanden. Tritt als Unternehmensberater auf, macht das auch schon seit Jahren. Investiert auch und wollte auch schon Bürgermeister werden. Wurde dann nicht gewählt. Und das ist so, also schon in der Wiesmoorer Öffentlichkeit ein sehr bekannter Mensch, war lange Jahre auch Geschäftsführer des örtlichen Fußballvereins, hat da auch viel gerissen, hat sich da auch, glaube ich, in die Herzen der Vereinsmitglieder reingearbeitet. Und das ist jemand, den kennt man in Wiesmoor. Das ist aber auch jemand, der auch in Wiesmoor bekannt dafür ist, ich sag mal, die Steuergesetze durchaus zu dehnen, ist auch mehrfach vorbestraft, hat wegen Kreditbetrugs schon eine Vorstrafe, wegen anderer Finanzsachen auch. Und jetzt zuletzt hatte das Landgericht noch eine Verurteilung des Amtsgerichts wegen versuchter Steuerhinterziehung bestätigt.
Und der tauchte immer wieder auf und auf den bist du dann aufmerksam geworden, richtig?
Genau, der tauchte, also in den Büchern ganz witzigerweise, tauchte der gar nicht so präsent auf. Also es gibt eine Firma, die heißt, oder anders, das ist eine Beraterfirma, die er mal gegründet hat zusammen mit einem Geschäftspartner, über den auch wohl viel buchhalterische Sachen liefen. Die taucht da mit seinem Namen auf. Dr. Rademacher übrigens nennt er sich dort. Doktor bezieht sich nicht auf ihn, sondern auf seine Frau.
Ich wollte gerade sagen, er hat selber keinen, ne?
Er hat keinen Doktor. Mhm. Der ist, ich meine, Diplomkaufmann vom Beruf. Genau, das ist, wo der Name dann so eine Rolle spielte. Und dann entblätterte sich das, wenn man dann wie so mit den Leuten spricht. Dann sagen die auch, die Fußballer haben gesagt, dass die für ihn gearbeitet haben. Und jetzt auch, wir haben ja einen Gerichtsprozess, einen Drogenprozess gerade am Laufen. Da ist er mit angeklagt. Es taucht immer wieder auf, wenn man mit ermittelnden Personen spricht. Da ist auch Rademacher-Jelten so der Hauptfokus der Ermittlung in diesem Subventionsbetrug. Weil bei ihm die Fäden eben zusammenlaufen. Er hat also Immobilieneigentum, wo dann auch entsprechende die Büros waren und so weiter. Und er steht da schon so sehr im Fokus. Genau, das ist so, wo dann Christian Rademacher-Jelten ins Spiel gekommen ist.
Weiß man inwiefern, ob der irgendwie mit der Katzenfrau zu tun hatte, um noch dahin zurückzukommen? Haben die irgendwie miteinander zu tun? Hast du da was rausfinden können?
Ja, die haben miteinander zu tun. Ich habe nicht rausfinden können, wie die da reingerutscht ist. Das bei vielen weiß man das. Ich meine, zum Beispiel, wenn man sich die Fußballer anguckt, die waren Fußballspieler in der ersten Mannschaft. Er war Geschäftsführer des Vereins. Daher kennt man sich natürlich. Andere Leute, zum Beispiel ein Typ namens Dave, über den werden wir später auch nochmal sprechen. Den kennt er einfach, weil er ihm Arbeit angeboten hat. So. Wie jetzt die Katzenfrau da reingekommen ist, weiß ich nicht. Tatsächlich nicht genau. Das ist auch so eine Sache, die würde mich mal brennend interessieren. Ich weiß nur, dass sie da irgendwann reingeraten ist. Und ich weiß auch, und das wurde jetzt vor Gericht auch gesagt, dass sie da auch mal vor Ort war. Und dass sie da auch irgendwie, wohl vor Ort weiß ich gar nicht. Aber es gab mal so eine Dreierkette. Das hat ein Polizist vor Gericht ausgesagt, dass als es da eine Durchsuchung gab, hatte er die Katzenfrau angerufen, weil die ja in den Büchern stand. Sie sagte, nee, da weiß ich irgendwie gar nichts von, da müssen Sie mal den und den anrufen. Und er sagte, nee, da weiß ich gar nichts von, da müssen Sie mal den und den anrufen. Und er hat dann gesagt, nee, weiß ich auch nichts von, da müssen Sie mal Christian Rademacher-Jelten anrufen. Also es ist so ein Durcheinander und man weiß nicht so richtig, wer das Zepter da wirklich in der Hand hatte. Manche Leute wissen da mitunter auch gar nicht, dass Rademacher-Jelten was damit zu tun hat. Die wurden dann vor Gericht überrascht, angeblich, ich weiß auch nicht, wer da wirklich die Wahrheit sagt, nee, wir kannten nur den und den, ach, dem gehörte das gar nicht, das gehörte Christian Rademacher-Hild, das wusste ich aber gar nicht. Also es ist schon durcheinander, ein Kuddelmuddel, es ist, und das haben wir auch mal geschrieben, das ist ein System, was komplett auf Verwirrung auch ausgelegt ist, Verschleierung, Verwirrung, keiner weiß, was er wirklich tut, niemand weiß, wer ist jetzt wirklich der Geschäftsführer von der Firma und wieso hat der jetzt wieder die Gesellschaftsanteile gekauft. Es war am Ende so, dass auch, dass jemand Geschäftsführer von einer Firma war, der gehörte wiederum eine ganz andere Firma, wo er dann wieder Geschäftsführer war. Das heißt, ihm gehörte quasi seine eigene Firma, wo er sich dann selbst beaufsichtigt hat. Es ist komplett ein Durcheinander. Und da hatten wir mal so ein Schaubild gemacht, damit wir das mal verstehen. Ist bei den Leserinnen und Lesern auch ganz gut angekommen, diese Grafik damals.
Wo war für dich dann irgendwann in dieser Recherche der Punkt, wo du gedacht hast, okay, die Nummer hier wird größer, das ist etwas, wo ich jetzt irgendwie, von dieser Geschichte habe ich länger was. Also wo du gesagt hast, ja, okay, das ist jetzt eine große Geschichte, da muss ich jetzt weiter einsteigen, tiefer einsteigen, das, jetzt geht's rund.
Der Moment kam echt total früh, weil ich, also der Moment war eigentlich schon, als ich dann ins Handelsregister geguckt habe und gesehen habe, Alter, das ist ja krass, wie viele Firmen dahinter hängen und wie groß das ist. Und als dann noch Rademacher-Jelten auftauchte und mir dann klar wurde, dass diese beiden oder drei jungen Typen da auch Fußballer waren in dem Club, wo er war, dann denkt man natürlich sofort so, ja, okay, alles klar. Also da muss irgendwie mehr da stecken. Und das war schon so der Punkt, dass sich das jetzt inzwischen irgendwie 70 Artikel trägt und dass wir da jetzt irgendwie monatelang mit beschäftigt sind. Das entwickelte sich immer so peu à peu, weil immer wieder neue Sachen gekommen sind, auf wo ich mir selber an den Kopf gepackt habe und dachte, das kann doch jetzt irgendwie auch nicht mehr wahr sein.
Mittlerweile haben wir dann aber ja Dezember und es läuft derzeit ein Prozess, auch gegen Christian Rademacher-Jelten. Aber da geht es nicht um Steuerbetrug, richtig?
Nee, es geht um Drogen. Es geht um Hanf, ja. Und beziehungsweise Cannabis. Ja, da sind wir gerade mittendrin. Also das wird sich noch bis Anfang, bis kurz vor Weihnachten ziehen ungefähr. Und spannend.
Und wie war das für dich? Und normalerweise, ich kenne das so aus meiner journalistischen Erfahrung, man geht in so einen Landgerichtsprozess oder in einen Gerichtsprozess generell und in der Regel weiß man ungefähr, was da auf einen zukommt, weil man natürlich vorher recherchiert hat, vorher mit vielen Beteiligten gesprochen hat und ne, die Polizei gibt Auskünfte, die Staatsanwaltschaft gibt Auskünfte.
Mehr oder weniger, ja.
Ja, genau. Man hat ungefähr so einen Plan und weiß, klar, das ein oder andere Detail kommt dann nochmal hoch, aber so im Großen und Groben und im Ganzen weiß man, worum es geht. Und es geht halt darum, wie wird das jetzt Ganze vom Gericht bewertet. Ich stelle mir vor, wenn das so Kuddelmuddel und so unübersichtlich die ganze Lage ist, dass man da durchaus den ein oder anderen Aha-Moment hat. Hattest du den auch?
Ja, einige. Das ist schon so. Also ich, gerade in diesem Bereich, ich hab mich ja sehr eingearbeitet, den ganzen Kram. So dass man vielleicht auch mitunter manchmal so der kleinen Fehlername anliegt, man weiß eh schon alles. Dann sitzt da ein Zeuge, eine Zeugin und sagt dann was und denkst so, ach Gott, okay, das auch noch. So Dinge, von denen man vorher nichts gehört hat, das passiert schon und das ist jetzt, ist in der Berichterstattung eben auch spannend, weil wir jetzt in der Berichterstattung ein bisschen weg sind von dieser klassischen Gerichtsberichterstattung, weil wir uns auch überlegt haben, dass wir, es ist ja üblicherweise, wenn man bei Gericht sitzt, hast du einen Fall, der angeklagt ist und dann schreibt man auf, hier, das wird dem vorgeworfen, das hat dann der Staatsanwalt in der Anklageschrift verlesen und so weiter und der Zeuge das gesagt, der Zeuge jenes gesagt und am Ende gibt es dann ein Urteil. Wir haben uns aber schon vorher überlegt, also Chefredakteur und ich saßen kurz zusammen und haben gesagt, wie machen wir es und dann haben wir uns eigentlich festgelegt, es muss jetzt gar nicht alles an diesem Tag, an dem Abend geschrieben werden, des Termins. Hauptsache, wir machen irgendwas schon. Aber wir teilen auch die einzelnen Prozesstage nochmal nach Themen auf, damit man dem Ganzen auch so die Bühne gibt, die dieser Prozess verdient hat, sodass man dann abends aus der Gerichtsverhandlung kommt. Also spät Nachmittag, das sind immer schon lange Verhandlungstage, so von 9 bis 4:30 so, zieht das Gericht dann schon durch. Und dann überlegt mir so, was war denn das Wichtigste vielleicht? Und schreibt dann darüber einen Text. Aber man hat noch 2, 3 weitere Themen aus diesem Tag. Das machen wir dann so über diese nächste Woche verteilt und haben eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Gerade weil wir da ja eben auch Sachen aufgreifen können, die Leser und Leserinnen bei uns noch nicht gelesen haben.
Spannend. Was ich mir auch total spannend vorstelle, ist, du hast ja jetzt auch über Christian Rademacher-Jelten sehr, sehr viel geschrieben, sehr, sehr viel auch, ne, versucht, irgendwie an ihn ranzukommen. Jetzt siehst du ihn ja und er sieht dich. Wie war denn das so, das erste Zusammentreffen? Habt ihr da irgendwie Blickkontakt gehabt oder sonst irgendwas?
Weiß ich nicht so richtig. Also, man muss ja sagen, Christian Rademacher-Jelten sitzt in Untersuchungshaft. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht die Möglichkeit, miteinander groß zu sprechen. Es wurde von der Familie bei einem anderen Prozess klargemacht, dass sie sich nicht äußern werden, bevor irgendwie alles erledigt ist, gerichtlich so. Ich habe ihn vorher auch telefonisch nicht erreichen können. Irgendwann konnte ich ihn telefonisch erst recht nicht mehr erreichen, weil bei der Durchsuchung sein Handy mitgenommen wurde. Aber auch davor nicht. Also diverse SMS nicht beantwortet, Rückrufe und so weiter. E-Mails auch nicht. Und ja, war jetzt nicht so, dass wir uns da romantisch angeguckt hätten oder so. Also der ist reingekommen, also der kommt halt regelmäßig rein, winkt seiner Familie zu. Also da sind die wirklich sehr unterstützend. Das finde ich schon bemerkenswert. Also die sitzen da wirklich in, also zumindest ein Teil der Familie ist da wirklich in jedem Prozesstag. Die wechseln auch so 2-3 Worte. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Wachtmeister da die anblaffen, wenn die einmal Hallo Papa sagen oder so, ne? Ja, und dann setzt er sich da hin und fertig. Das ist aber auch, glaube ich, nicht so richtig üblich. Also es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt die anderen Angeklagten diesen Prozess jetzt irgendwie groß dann in Richtung Öffentlichkeit gucken oder so. Am ersten Prozesstag durfte Klaus Ottkes, der Fotograf, Bilder machen. Das ist eigentlich auch üblich bei so größeren Prozessen, dass bevor die Verhandlung eigentlich losgeht, die ja nicht im Bild und Ton festgehalten werden darf, dass dann die Journalisten oder die Fotografen ein paar Bilder machen können von den Angeklagten, von der Kammer, also dem Gericht und so.
Da entstehen dann immer diese Bilder, wo Angeklagte den Ordner über dem Kopf haben und solche Sachen.
Genau, richtig. Diese Fotos entstehen in diesem Prozess nicht, weil sich die Menschen eben auch darauf verlassen können, dass wir pixeln. Das ist so das Agreement mit dem Gericht, dass wir eben die Angeklagten nicht mit Gesicht zeigen. Was bei Rademacher-Jelten ein bisschen merkwürdig ist, weil wir den Klarnamen schreiben und alle wissen, wer es ist. Aber auch da war das schon eher so, dass er sich da jetzt nicht so besonders versteckt hat. Er hatte dann seinen Anwalt noch so zu sich rangenommen und ich weiß nicht, ob er den Arm um sich legte, weiß nicht mehr so genau. Aber wir standen schon eng beieinander und guckten auch in die Kamera und so. Also es war jetzt nicht so, dass er sich da versteckt oder so. Wäre ja auch ein bisschen merkwürdig.
Ja. Aber bei Christian Rademacher-Jelten ist ja auch vieles merkwürdig, aber auch vieles interessant und vieles spannend. Und diese Type an sich, finde ich, ist irgendwie eine ganz, ganz, ganz bemerkenswerte, um das jetzt mal wertfrei zu sagen. Und deswegen würde ich vorschlagen, lieber Daniel, wir beschäftigen uns in der nächsten Folge mal genauer mit Christian Rademacher-Jelten. Wer ist das? Wo kommt er her? Warum ist das so? Und wieso sprechen wir eigentlich auch den Klarnamen aus? Das ist ja auch eher unüblich, dass man so den ganzen Namen kennt und dementsprechend und auch in der Zeitung schreibt. Und von daher würde ich vorschlagen, wir reden da in der nächsten Folge mal ein bisschen genauer drüber.
Ja, sehr gerne. Du hast ja auch schon angeteasert, dass du da so ein bisschen in die Recherche eingestiegen bist und mir auch noch ein bisschen was zu ihm erzählen kannst, was ich vielleicht noch gar nicht weiß.
Oh ja. Wenn ihr bis dahin noch mehr über die Wiesmoor Connection erfahren wollt, dann könnt ihr gerne auf unserer Homepage www.oz-online.de vorbeischauen. Da haben wir ein ganzes Dossier mit allen Artikeln, die Daniel zu diesem Thema jemals geschrieben hat und auch die Kolleginnen und Kollegen, die damit geschrieben haben. Es ist alles zusammengefasst, es ist mit Fotos und Videos untermalt. Schaut gerne mal rein, klickt euch durch. Und da ist auch dieses Schaubild, von dem Daniel vorhin gesprochen hat, auch nochmal zu sehen, wenn ihr alles zum Thema Katzenfrau, Christian Rademacher-Jelten und Eros 69 wissen wollt, dann dort. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Bis dahin.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Weitere Informationen unter www.oz-online.de.